Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges, ein Format von Arbeit und Leben Thüringen. Okay, öffnen wir mal die Nachrichten-App. Mal sehen, was heute so passiert ist. Israel greift erneut Ziele im Libanon an. Parlamentswahlen in Rumänien, der Rechtsdruck setzt sich fort. Okay. Gebührenhammer. Wer jetzt zahlen muss, hunderte Kommunen verlangen mehr Geld für Müll, Trinkwasser, Straßenreinigung und Hunde. Okay. Ihr letztes Lied war kein Schlager. Tränenabschied von Vicky Leandros. Ja, auch wichtig. Was haben wir hier? Ungewissheit nach Sturz Assads. Spahn will Syrer mit 1000 Euro Handgeld und Freiflug zurückschicken. Ja, vielleicht lassen wir das einfach mit den Nachrichten. Machen wir mal was anderes.
Eine riesengroße Kleckerei.
Ja, und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Auch wenn ich lange nichts von mir hab hören lassen. Wie das manchmal so ist, es gab total viel zu tun in diesem Jahr in meinem Projekt. Ich glaube, wenn man da so den Blick auf Thüringen legt, war das schon ein turbulentes Jahr. Das Superwahljahr 2024. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Mein Projekt wurde nämlich verlängert. Eigentlich war der Plan, dass wir nur eine Förderung bis 2024 haben. Das heißt, mein Projekt hätte es nicht mehr gegeben, aber es geht weiter. Das freut mich natürlich sehr. Zurück zum Thema. Ihr habt es ja schon gehört. So oder so ähnlich ist es wirklich schon das ein oder andere Mal bei mir abgelaufen. Wenn ich Nachrichten lese oder höre, überwiegen bei mir wirklich die negativen Gefühle. Also da kommt sowas so wie Angst, Hilflosigkeit, Wut, Unmacht, Hoffnungslosigkeit. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann auch einfach mal alles zusammen. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, weil da passiert ja direkt was mit mir. Also es trifft so ganz existenzielle Lebensängste. Außer natürlich, wenn Vicky Leandros das Lied kein Schlager war. Das hat mich jetzt nicht besonders getoucht. Aber der Rest trifft was. Wenn ich höre, der Rechtsdruck setzt sich fort. Oder Spahn will Syrer mit 1000 Euro Handgeld zurückschicken. Da macht es mich wütend und hoffnungslos und ich zweifle an der Menschheit, an den Menschen, an der Gutmütigkeit. Also ihr seht, da geht direkt so ein Strudel an. Vielleicht kennt der eine oder die andere das ja auch. Und ich musste, by the way, da nicht mal besonders lange scrollen, um irgendwie auf diese Nachrichten zu kommen, sondern sie waren schon direkt auf der ersten Seite. Und das ist ja auch ganz klar. Also Medien berichten von Dingen, die tagtäglich passieren, aber eben auch auf eine bestimmte Art und Weise. Manche Nachrichten krasser, mit dem Ziel, stärkere Emotionen hervorzurufen als andere. Das sieht man auch ganz klar, je nachdem, welche Nachrichtenseiten man so konsumiert. Die Forschungen der Humboldt-Universität zu Berlin zeigen aber auch, dass emotionale Botschaften und Schlagzeilen besonders erfolgreich sind. Also selbst wenn die Nachrichtenquelle als wenig vertrauenswürdig eingestuft wird, reagieren Menschen stärker auf negative Inhalte. Wir sind für negative Botschaften nämlich deutlich empfänglicher als für positive. Also ist es ja irgendwie auch ganz klar, dass Nachrichten sowas nutzen oder eben auch PolitikerInnen sowas nutzen. Aber was das mit dem Einzelnen und dann eben auch wiederum gesamtgesellschaftlich macht, ist natürlich mit Sorge zu betrachten. Denn wenn Menschen auf Bild.de lesen, Asylkrise in Deutschland, Kommunen im Krisenmodus und als Pendant zu dem, was ich vorhin erzählt habe, das war von der Tagesschau, Ungewissheit nach dem Sturz Assads und da eben das Pendant ist Syrien, Sturz des Diktators, kehren Syrer jetzt sofort in ihre Heimat zurück? Experten sicher. Viele müssen aus Deutschland ausreisen. So, ja, bam. Direkt so Buzzwords, die viele Menschen hoch emotionalisieren werden. Migration ist nämlich eins davon. Und direkt am gleichen Tag, an dem Menschen aus Syrien erfahren, dass Assad gestürzt wurde, direkt über deren Lebensgrundlage in Deutschland zu schreiben, macht mich einfach fassungslos. Und das alleinige Lesen dieser Überschrift macht einfach was mit uns und unserem Unterbewusstsein und unserem Blick eben auf die Themen. Und das unterschätzen viele. Genauso tragen PolitikerInnen einen wichtigen Beitrag zu unserer Diskussionskultur. Und wenn Merz nach dem Messerangriff von Solingen eine nationale Notlage aussucht, hat das natürlich einen starken Einfluss auf unsere geführten Diskussionen. Denn eine Notlage suggeriert mir ja erstmal einen Ausnahmezustand. Also es fühlt sich an, als wären wir kurz vorm Kollaps der deutschen Gesellschaft. Der Frieden ist in Gefahr wegen eines Syrers. Und es spiegelt sich in Gesprächen über dieses Thema nämlich wieder. Und so grausam und furchtbar diese Tat ist, und genau das sollte auch so benannt und anerkannt und verurteilt werden, zeitgleich frage ich mich, wann der nationale Notstand ausgerufen wird, weil jeden einzelnen Tag eine Frau getötet wird von ihrem Mann, einfach weil sie eine Frau ist, um das mal in Relation zu setzen. Aber, und da kommen wir jetzt schon zu unserem Thema, ob dieser Notstand nun war es oder nicht, ist in dem Moment gar nicht so wichtig. Die Emotionen sind ja da. Die Ängste, sie gehen nicht mit einem in Relation setzen und Fakten nennen weg. Sie sind in dem Moment meine Realität und somit auch meine Wahrheit, der Beachtung geschenkt werden sollte. Und genau das ist das heutige Thema: Emotionen. Emotionen stellen eine Beziehung zwischen mir und der Welt her und bilden die Grundlage für Entscheidungen, Handlungen und Interaktionen. Sie zeigen mir, ob jemand gerade eine Grenze überschritten hat, mir gerade etwas Nettes gesagt hat oder mir gesellschaftliche Problemlagen klar geworden sind und ich sehr wütend darüber werde. Und ich finde das spannend auf wahnsinnig vielen Ebenen. Vielleicht auch interessant für den einen oder die andere im Hinblick auf das familiäre Weihnachtsessen, das bald ansteht. Und da doch mal das ein oder andere politische Thema auf den Tisch kommt. Und wir kennen das ja alle, wenn jemand sagt, jetzt fahr dich mal runter, jetzt sei nicht so emotional. Da passiert es eher selten, dass man mal sagt, ach Mensch, danke, da bin ich ja noch gar nicht selber drauf gekommen. Macht's ja auf jeden Fall. Sondern wir fahren in der Regel ja noch mehr hoch. Also Emotionen sind etwas ganz Zentrales in unserem Leben. Und umso fataler, wenn sie abgesprochen werden oder es gar nicht um sie gehen soll. Klar sollten wir uns auf Gesprächsregeln einigen und uns jetzt nicht komplett wahllos anbrüllen, weil wir wütend sind, aber Emotionen außen vor zu lassen, ist auch kompletter Quatsch. Ihr seht, ich bin schon mal Feuer und Flamme für dieses Thema und deshalb freue ich mich sehr, heute mehr über das Thema zu erfahren. Denn wenn man es mal runterbricht, geht ja im Prinzip alles im Leben um Gefühle und wie es einem mit bestimmten Dingen geht. Aber bevor ich jetzt hier noch zu philosophisch werde, freue ich mich, meine heutige Interviewpartnerin Christine Wagetin begrüßen zu dürfen. Christine ist nämlich Expertin auf diesem Gebiet und hat innerhalb ihres Projektes Kompetent Emotional Chancen und Risiken von Emotionen für die politische Bildung viel Erfahrung und dadurch auch einiges so an Kenntnissen sammeln können über die Zeit. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Sie war viel unterwegs, hat in Workshops mit Jugendlichen ab 14 Jahren, Erwachsenen und MultiplikatorInnen, wie der Name schon verrät, zu Emotionen gearbeitet und die eben auch ganz bewusst hervorgerufen. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Menschen so ein bisschen Angst oder Respekt vor haben, das zu tun. Und das Projekt ist angesiedelt bei Arbeit und Leben Sachsen in Leipzig. Christine, schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Mir ist Christine jetzt ja auch per Telefon zugeschaltet. Man hört im Hintergrund immer so einen Hahn. Lasst euch davon nicht irritieren. Ja. Wir haben uns letztes Jahr nämlich auf einer Fortbildung kennengelernt und da hast du schon mal so eine kleine Einführung in das Thema gegeben. Und ich weiß noch, dass das bei mir echt so einen Aha-Moment hinterlassen hat, dass es total wichtig ist, sowohl in der politischen Bildung, aber man kann das natürlich auch grundsätzlich auf so Gespräche beziehen, Emotionen zuzulassen und die sogar konkret zu adressieren. Und irgendwie ist das so klar, aber vielleicht auch so aus der eigenen Sozialisation oder Bildungserfahrung heraus war mir das Thema schon immer so ein bisschen ungeheuer, weil man sich so denkt, ah, jetzt vielleicht nicht zu krass emotional, sollte das hier ausarten. Oder man kennt ja auch so diesen Spruch, ja, lass jetzt hier mal bei den Fakten bleiben, wir bleiben mal ganz unemotional. Und ich habe schon gemerkt, dass das ein bisschen was verändert hat bei mir und das fand ich total cool. Kannst du mal erzählen, was machst du eigentlich genau so in deinem Projekt?
Ja, also das Projekt ist eigentlich auch erstmal einer der ersten Wissenschaftspraxistransferprojekte im gesamten deutschen Raum. Also so in der politischen Bildung war eben genau dieser Ansatz häufig auch schon, oder der Gedanke da, so die Praxis und es gibt die Theorie und es gibt die Emotionen und es gibt das Faktische, was sich auch in unseren Diskussionen häufig widerspiegelt. Und das Projekt hat genau dort angesetzt, eben mal direkt auszuprobieren, was passiert denn eigentlich, wenn wir direkt emotionalisieren, also auch bewusst die Emotionen hervorrufen und damit dann arbeiten. Das ist bei einigen Themen eigentlich unvermeidbar. Also so gerade in der Education und der oder in der pädagogischen Auseinandersetzung mit der Shoah, mit dem Holocaust, ist es unvermeidbar, mit Emotionen zu arbeiten. Das war auch so der Ursprungsgedanke letztendlich von dem Projekt, dass es beantragt wurde. Eben genau, wie weit können wir auch gehen mit Emotionalisierung. Genau, daraus entstanden ist dann im Endeffekt, sind sehr viele Methoden, die wir teilweise auch einfach angepasst haben von anderen Vereinen gefunden. Also ne, die sind nicht alles komplett neu erfunden. Es gibt einige Projekte auch schon, wo indirekt mit Emotionen gearbeitet wurde. Die haben wir überarbeitet und wir haben auch eigene Konzepte entwickelt, eigene Methoden entwickelt, auch ein Planspiel. Gerade für Jugendliche war das ganz interessant, wo genau das passieren sollte. Mit Emotionen arbeiten, die Emotionen direkt bewusst von Anfang an den Raum zu holen und gleichzeitig aber auch eine Emotionsbildung bei den Teilnehmenden mit zu gewährleisten. Also, dass sie sich selber mit ihren eigenen Emotionen auseinandersetzen und dadurch auch kompetenter gegenüber politischer Vereinnahmung, emotionale Vereinnahmung gewappnet sind letztendlich. Und das ist in der heutigen Zeit extrem wichtig.
Mhm. Ja. Absolut. Und was passiert denn da konkret, wenn du sagst, ihr arbeitet mit Emotionen? Einmal würde mich interessieren, wie macht ihr das und was passiert dann? Also was erlebt ihr? Weil ich habe dann so ein Bild vor Augen, wie es artet total aus, Menschen werden laut. Ist das auch deine Erfahrung oder sagst du, nee, passiert da was ganz anderes?
Tatsächlich so richtig laut ist es nie geworden, obwohl es sehr emotional war in einigen Momenten. Also der Hauptgedanke ist, am Anfang direkt die Emotionen in den Raum zu holen. Also da haben wir eine Methode, den Emotionskochtopf, dass alle Teilnehmenden erstmal aufschreiben, wie sind sie hier heute im Raum. Also dafür erstmal Worte zu finden, ist auch für uns eine neue Situation. Wir sind selten gewohnt, wirklich genau in uns hineinzuschauen und das benennen zu können, was wir gerade fühlen. Damit geht's los und das ist dann so unser Ist-Zustand. Und über den Workshop hinaus sehen wir auch dadurch oder können wir besser nachvollziehen, wie sich das bei uns verändert. Denn danach folgt meistens die direkte Emotionalisierung. Da habe ich besonders mit Videos gearbeitet aus einem Zusammenschnitt von Tagesshow-Nachrichten, was so 2,5 Minuten lang geht und da geballt nacheinander die Probleme der aktuellen, der unserer Zeit aufgeführt werden. Also ein Video mit 20 Sekunden Sequenzen. Da geht es erst los mit Klimakrise oder Klimawandel, dann geht es über Corona, der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Nordost etc. Also so weiter, so geballte Ladung an Emotionsflut. Und danach nehmen wir uns auch erstmal eine längere Minute Zeit, durchzuatmen und danach zu besprechen. Und das Spannende ist da schon alleine, dass wir meist oder dass viele direkt in die Fakten reingehen und zu diskutieren. So die Frage danach ist meistens, wie geht's euch jetzt damit? Was merkt ihr bei euch? Und hier erstmal wirklich reinzuführen, fällt vielen schwer. Und das zu üben, zu trainieren, passiert dadurch sehr häufig, dass es uns mehr bewusst wird eigentlich, dass wir sofort in Faktenebene sind. Das ist so die Hauptarbeit in den Workshops. Danach geht's auch viel wirklich genauer anzuschauen, was passiert mit uns, wenn wir zum Beispiel in Angst uns befinden? Was passiert in unserem Gehirn? Können wir dann klar denken? Nein, das können wir nicht. Mhm. Also dieser Vorwurf, so, jetzt musst du mal faktisch reden, das funktioniert einfach nicht. Unser Gehirn ist in Angst- oder Stresssituationen einfach nicht in der Lage dazu. Und das dann auch zu verstehen, zu transferieren auf Diskussionen, politische Diskussionen, die wir meistens haben, das ist so dieser Schlüsselmoment, der bei vielen hängen geblieben ist und auch bei mir weiterhin arbeitet. Also ja.
Mhm. Man kennt das ja auch. Also ich glaube, ich habe diesen Satz auch schon mal gesagt, na jetzt lass doch mal auf der Faktenebene bleiben. Aber wenn man das mal so bei sich selber beobachtet, das hat mir noch nie was gebracht, wenn jemand gesagt hat, so jetzt fahr dich doch mal runter, jetzt entspann dich doch mal. Dann ist man da ja nicht danach so, ach so, ja stimmt, hey cool, danke für den Hinweis, mach ich mal. Mhm. Sondern entweder das macht einen noch wütender oder man kommt zumindest nicht da raus aus dieser Emotion. Was ich auch gerade spannend fand, war, was du gesagt hast, dieses, naja, irgendwie braucht man ja auch erstmal einen Zugang zu den eigenen Emotionen. Sowas wie Wut ist präsent, Angst ist präsent. Wann lernt man gut über seine Emotionen zu sprechen und überhaupt auch diese Diversität an Emotionen wahrzunehmen? Wie erlebst du das? Gibt es da so einen Unterschied auch zwischen jungen Menschen, wo man sagt, die neue Generation hat da einen besseren Zugang zu sich im Gegensatz zu älteren Menschen? Oder sagst du, nee, da gibt es gar keine großen Unterschiede?
Meine Erfahrung ist schon, dass jüngere Generationen, also jetzt so die Generation, gerade Abitur macht, so in dem Alter ab 14 bis 20 oder so, schon sehr viel mehr über die eigenen Emotionen sich bewusst ist. Und das ist, glaube ich, der Schlüsselmoment, sich dessen bewusst zu sein, wirklich auch diese Fähigkeit und auch den Mut zu haben. Teilweise ist es auch viel mit Mut zu tun, wirklich in sich hineinzuschauen. Während bei älteren Generationen, also ich habe zum Beispiel auch mit RentnerInnen gearbeitet, was sehr spannend war, die älteste Person war, glaube ich, 85 Jahre alt.
Wow.
Und da über Emotionen zu sprechen, war sehr interessant, weil es viel über Körperreaktionen geht.
Mhm.
Also da ist auch eine Sprache für Emotionen da, aber es wird mehr geäußert, wie, da kriege ich Gänsehaut oder habe ich so einen Tropfen im Hals oder da geht mir die Pumpe. So, das ist so auszudrücken, wie sie sich fühlen letztendlich. Das ist so, wir nehmen es wahr, aber das Vokabular oder das wirklich bewusst zu äußern zu können, ist eine Fähigkeit, die wir, glaube ich, verlernen als Kinder.
Mhm.
Oder das ganze System, also Schulsystem, auch wenig auf Emotionen ist. Und das ändert sich zum Glück mittlerweile wieder. Ja, viel faktisch eben und dadurch halt auch nicht über Emotionen sprechen, weil sonst die Rationalität uns abgesprochen wird auch. Und das äußert sich genauso darin. Ja.
Ja. Und hast du das Gefühl, wenn ihr da mit einem Workshop drin wart, wir haben hier ein bisschen was aufbrechen können. Wie ist da so das Feedback?
Es ist schwer, immer das länger nachzuvollziehen. Ne? Klar, würde ich gerne wissen, was heute irgendwie noch da hängen geblieben ist. Aber tatsächlich alleine sich die Zeit zu nehmen, über die Nachrichten zu sprechen, was das mit uns macht, gab bei einigen schon so einen Schlüsselmoment auch. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Statement von einer Teilnehmerin, die war, würde ich so 50 ungefähr sagen, die darüber, bei den Videos sagte, danach, sie empfindet so eine Wut und sie will sich gar nicht diese Wut annehmen, die ihr zugeschrieben wird. Ging es um Verantwortung letztendlich. Und da konnten wir dadurch auch sehr viel darüber sprechen, was sie wirklich empfindet und dadurch eben auch immer so eine Abwehrhaltung über politische Themen empfindet. So, sie hat das Gefühl, sie kriegt eine Verantwortung zugeschrieben, die sie gar nicht tragen möchte. Genau diese Schlüsselmomente, wenn man da sich Zeit nimmt, da reinzuschauen, mit den Teilnehmenden insgesamt darüber zu sprechen, dass es sehr fruchtbar für alle ist. Also ja, ich denke, dass so ein Rüttler passieren kann, wenn explizit mit Emotionen gearbeitet wird, der andererseits auf andere Art und Weise wahrscheinlich schwer hervorzurufen ist.
Ja, ist auch ein bisschen darauf trainiert, das eben so wegzudrücken, weil es gar nicht so einen Platz hat. Viele funktionieren in ihrem Alltag, aber wenn man sich wirklich anschaut, und da geht's mir eigentlich gerade, das will man vielleicht auch gar nicht, weil man hat vielleicht auch Angst vor dem, was dann kommt.
Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist auch eine Verletzlichkeit letztendlich, die man ja anderen auch kundgibt, wenn man darüber spricht. Also wenn so, es macht mir Angst zum Beispiel, ich mache mich verletzlich dadurch und gerade in bestimmten Momenten, wenn ich mit meinen ArbeitskollegInnen diskutiere oder vielleicht sogar Vorgesetzten, sich da verletzlich zu machen, ist immer eine andere Hürde auch.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Hat sehr viele Ebenen letztendlich auch. Also es ist einige reinfühlen, aber eben auch das nach außen bringen. Es ist der Rahmen dafür, dass damit auch kompetent umgegangen wird letztendlich.
Mhm. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche und sie mir sagen, dass sie so wahnsinnig wütend sind, dann denke ich für mich, ist das wirklich Wut oder hast du eigentlich Angst, die gerade umschwenkt, weil das dann das einfachere Gefühl ist? Ist das auch was du erlebst in Seminaren oder sagst du, nee, eigentlich hat man dann schon die richtige Emotion, die als erstes kommt?
Das ist eine spannende Frage. Also einerseits will ich gar nicht über bei anderen urteilen, was sie wirklich empfinden, weil das kann jede Person nur für sich selber. Gleichzeitig die Emotionen, die für uns unangenehm sind und damit Stress hervorrufen, haben ähnliche Wirkungen letztendlich. Also natürlich kann es schnell passieren, dass dann Angst und Wut irgendwie entweder miteinander verbunden sind, so eine Gleichzeitigkeit von Emotionen da ist, oder eben auch das falsch interpretiert werden kann, aber da würde ich jetzt im Seminar zum Beispiel niemals mir den Hut aufsetzen, um das irgendjemanden abzusprechen oder das besser zu wissen, was eine andere Person fühlt.
Mhm.
Aber ja, genau diese Gleichzeitigkeit auch ist, glaube ich, auch ganz wichtig, deren wir uns selten bewusst sind, dass ich unglaubliche Angst empfinden kann, eine extreme Wut über ein bestimmtes Thema und dennoch die Hoffnung auch irgendwo noch da ist. Und scheinbar widerspricht sich das, aber es ist möglich, dass alles irgendwie gleichzeitig da ist und das ist auch wichtig und gut so.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Emotionen gleichzeitig da sein können. Oft hat man das Gefühl, naja, ich muss mich jetzt für eins entscheiden. Ja. Das ist ja gar nicht so. Ich denke gerade so im Rahmen dran von, naja, so einer weiblichen Sozialisation und männlichen Sozialisation, dass da bei Männern und Jungs Wut präsenter sein könnte. Und bei Frauen ist es so, dass ihnen gerne mal vorgeworfen wird, diesen, jetzt bist du aber schon wieder ganz schön emotional. Stellst du da in deinen Seminaren Unterschiede fest? Gerne, ob es bei den Jugendlichen anders ist und wie es sich so im Erwachsenenalter verhält, das würde mich interessieren.
Wir sprechen tatsächlich auch direkt darüber, welchen Einfluss Sozialisation hat. Und da ist bei jeder Generation tatsächlich auch nochmal eine andere Reaktion da. Da sind sich junge Menschen auch eher bewusst dessen, während Ältere vielleicht auch dann nochmal größere Schwierigkeiten haben. Aber genau mit dieser typisch männlich, typisch weiblichen Sozialisation, da ist tatsächlich so ein spannender Effekt da, dass sich die Emotionen teilweise in dem, wie wir sie leben können, auch verändern. Also Frauen oder weiblich gelesene Personen wird meistens abgesprochen, dass sie eben genau diese Wut nach außen hin tragen dürfen. So öffentliche Wut zu zeigen, dann wird man schnell als zu emotional, zu hysterisch, im schlimmsten Fall sogar abgestempelt. Und was passiert meistens, dass Frauen auch in extremen Diskussionen oder in starken Diskussionen anfangen zu weinen. Fließen sehr häufig die Tränen. Und das ist, weil wir Traurigkeit öffentlich eher austragen dürfen. Also wir dürfen eher traurig sein, als dass wir wütend sind. Während bei Männern das genau umgekehrt ist, dass da eher die Wut akzeptierter ist, anstatt die Traurigkeit. So, Männer weinen nicht im Endeffekt. Mhm. Und das ist auch so ein spannender Umkehrmoment, den ich sehr gerne diskutiere. Da genau, weil genau in diesen beiden Emotionen und diese Sozialisierung das so offensichtlich wird, dass ja, viel auch mit Sozialisation zusammenhängt.
Mhm, total spannend. Es zeigt sich ja auch, wie vielschichtig dieses Thema Emotionen ist und dass es gar nicht unbedingt was Individuelles ist, also natürlich auch, aber auch ganz viel zu tun hat mit unserer Sozialisation oder auch sowas. In unseren Seminaren arbeiten wir mit Menschen aus Thüringen und da kommt auch oft das Thema der DDR-Erfahrungen zum Tragen und wir sprechen darüber und was für einen Einfluss das auf viele Bereiche heute hat. Ist das auch was, wo du denkst, dass es einen Einfluss hat auf, wie ich mit meinen Emotionen umgehe?
Definitiv. Also ich arbeite in Sachsen und bin auch selber in Sachsen aufgewachsen, genau in der Wendezeit. Und tatsächlich, ja, also wie ich mit meiner Elterngeneration spreche, das teile ich auch sehr gerne mit Freundinnen sehr viel. Also ja, wir reden da sehr viel drüber, wie der Zugang zur Emotion da ist. Auf jeden Fall hat das sehr krasse Spuren hinterlassen. Einerseits, was in der SED-Diktatur passiert ist. Also wenn ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit beobachtet zu werden, mein Nachbar konnte Spion sein, so im Endeffekt. Was das für mich auch bedeutet, wie ich meine Emotionen lebe, wie frei ich im Endeffekt sein kann. Also die Freiheit fängt vor allem dann auch bei den Emotionen an, wahrscheinlich.
Mhm.
Und definitiv dann auch das Trauma der Wiedervereinigung, was sehr tief geht, womit auch politische Akteure letztendlich heute noch arbeiten, dass sie diese traumatischen Erlebnisse immer wieder hochholen und sozusagen, es gibt so eine schöne Metapher, die Emotionen wiederkeulen oder die Erlebnisse wiederkeulen, also immer wieder hochholen und damit die Gefühle von damals auch heute wieder eine Rolle spielen, dass wir letztendlich teilweise Situationen, die heute sind, mit der Brille von damals interpretiert werden und damit den Blick von heute verlassen.
Und verhindert das ja auch so eine Handlungsmacht, die man dann hat, wenn man immer wieder diese Emotionen und auch schlimmen Erfahrungen, die man gemacht hat, so wiederkäut, dann kommt man ja gar nicht ins aktive Handeln, oder?
Genau, es ist dann im Endeffekt immer nur ein Reagieren. Also, wenn ich vor allem im Stress bin, das ganze Nervensystem angeschalten ist und im Alarmbereich ist, weil, keine Ahnung, zum Beispiel gesagt wird, ja, aber was eben sehr viel mit DDR-Erfahrungen zu tun hat, letztendlich, die Arbeitslosigkeit besonders, dass immer wieder diese Präsenz da ist von du kannst deinen Job verlieren. Der ganze Körper, das ganze System von mir ist im Alarmbereich, so dass ich nicht wirklich klar denken kann, weil Teile meines Gehirns einfach in Sparmodus sind, um schnell reagieren zu können. Und damit verlasse ich eben den Bereich, dass ich agieren kann, also richtig handeln kann. Es sei denn, ich finde eine Möglichkeit, mir dessen bewusst zu werden. Ich erkenne meine Emotionen, ich kann mich selber herunterfahren und damit dann wieder klarer denken. Oder das eben auch im Austausch mit anderen, dass es passieren kann, wenn ich in einen Rahmen mich bewege, wo ich die Diskussion oder das Thema auch gut besprechen kann, das ist natürlich auch seelenbalsam letztendlich auch, ja. Und wahrscheinlich sprechen wir immer noch viel zu wenig über die Erfahrungen letztendlich, um die auch gehen lassen zu können, was verschiedene Generationen während der Wende erlebt haben.
Ja, das würde ich so unterschreiben, das erlebe ich auch ganz oft in den Seminaren, wenn ich mit den Menschen spreche. Was hättest du da einen Tipp, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit bin und ich merke, bei meinem Kollegen ist das so, der keult immer wieder wie alte Emotionen wieder und es ist anstrengend, ich weiß, es tut ihm nicht gut. Es ist für mich anstrengend als Arbeitskollege, mir das immer wieder anhören zu müssen. Kann ich da von außen überhaupt irgendwas tun, wenn die Person selber das gar nicht so feststellt?
Vielleicht einfach tatsächlich benennen. So, hey, ich habe das Gefühl, dass bei dir ganz viele Erinnerungen von damals immer wieder aufkommen. Stimmt das? Wie siehst denn du das? Das einfach so benennen oder auch selber dann die Emotion benennen. Oder das macht mich macht mich nervös oder keine Ahnung, was bei einem selber da hochkommt. Aber das Benennen ist, glaube ich, das Einzige, was man letztendlich tun kann, auch um den Fokus darauf zu lenken, was da gerade eigentlich passiert. Ja.
Ja, da braucht man wahrscheinlich auch erstmal selber so einen Zugang dazu, zu sich selber, um das gut machen zu können.
Definitiv, ja. Ein Training, das ist ein Muskel im Endeffekt, den man trainieren kann. Auch das eigene Wahrnehmen von, was passiert denn da gerade mir?
Ja, das hattest du am Anfang auch schon angesprochen. Die ist auch lernen erstmal. Und wie lerne ich das? Also im Prinzip einfach immer wieder im Üben, im Versuchen, wahrzunehmen oder wenn ich jetzt sagen will, ich merke, ich habe da gar nicht so einen richtigen Zugang. Hättest du da Ideen, was wären so erste Schritte? Wie kriege ich den denn? Ist ja wahrscheinlich wahnsinnig komplex.
Ja, ist total komplex. So in den Seminaren arbeiten wir tatsächlich mit so einer Emotionsliste, wo ungefähr 50 Emotionen oder vielleicht sogar noch mehr draufstehen. Meistens haben wir für uns selber ein Vokabular von, sagen wir mal, 10. Also ist jetzt eine Zahl, die irgendwie wissenschaftlich wahrscheinlich anders aussieht, aber so, ich kann sagen, ich habe Angst, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, ich bin frustriert. Aber da gibt es noch so viele kleine Feinheiten und zum Beispiel erstmal so eine Liste sich vorzunehmen und anzuschauen, okay, wie kann ich eigentlich alles beschreiben, was da gerade in mir passiert. Und das auch immer wieder regelmäßig, wenn ich selber mit mir bin oder mit einer anderen Person, immer wieder mal in sich hineinspüren, was ist denn das gerade, was da in mir passiert oder zwischen uns letztendlich, dass ich da eine Festigkeit für bekommen. Es gibt auch verschiedene Tools, verschiedene Apps, die einem dabei helfen, zum Beispiel Konflikte im Nachhinein zu bearbeiten, auch mit einer Emotionsliste, dass ich da sicherer werde und das benennen kann. Letztendlich auch. Genau, und es ist, wie du gesagt hast, genau, ein stetiger Lernprozess. Umso mehr ich das übe und Worte dafür finde, feiner werde für meine Körperreaktionen auch, umso leichter fällt mir das dann auch später zu benennen und auch zu verstehen und auch tatsächlich gehen zu lassen. So dieses Loslassen der Emotionen und damit eben auch aus diesen Wiederkäuen herauszukommen.
Ja, ist wahrscheinlich echt so eine Lebensaufgabe, gerade wenn man es nicht gelernt hat. Und es ist ja auch nicht so, als wäre es in unserer Schule ein wichtiges Thema, dass wir da sagen, okay, wir lernen hier mal den Zugang zu einer Emotion, obwohl es ja eigentlich so essentiell fürs Leben ist. Aber nirgendwo lernt man es ja so richtig. Es ist so ein wichtiger Skill, den zu haben, aber wie, wenn man sich selber nicht damit auseinandersetzt?
Total. Und spannend dabei ist auch, jetzt gerade wenn wir über die politische Bildung sprechen, ne, das ist mir auch einige Male passiert in Multiplikatoren, in Schulungen oder in Fachaustausch, dass genau dieser Aspekt, Lernen der Emotionen, das benennen zu können, dass es abgeschoben wird in die Richtung, ja, das ist ja Psychotherapie letztendlich. Also machst du Therapie anstatt politische Bildung. Und auch da diesen Fokus zu verändern, dass es alles miteinander einhergeht. Wenn ich meine Emotionen selber nicht benennen kann, dann können sehr viele, oder dann ist es leichter, dass sie manipuliert werden letztendlich auch. Also nur durch das Erkennen kann ich auch wirklich leichter Manipulation erkennen. Das ist da die politische Vereinnahmung letztendlich auch, ja.
Also siehst du auch Politik und Medien, populistische Aussagen, siehst du da eine Verantwortung und eine Rolle als Instanzen, die bewusst emotionalisieren?
Also auf jeden Fall passiert eine Arbeit mit Emotionen. nehmen wir jetzt Wahlkampf zum Beispiel, wenn eine Partei sagen würde, hey, ist doch alles schön und alles hippie, wir sind auf einem guten Weg und eigentlich haben wir keine Probleme, also mit positiven oder angenehmen Emotionen arbeiten würde letztendlich, ja, die würden ja nicht gewählt werden. Also auch im Wahlkampf ist es wichtig, genau die Emotionen zu erreichen, die bei uns sehr viel bewegen, die eine Reaktion oder eine Aktion hervorrufen. In dem Sinne ist das untrennbar. Und da, genau, die Wahlkampagnen etc., da sind auf jeden Fall Personen dabei, die alleine die Farben, welche Wirkung haben die auf uns und wie stelle ich das Bild so ein, wie groß muss das Gesicht sein, welcher Blick muss bei der Person hervorgerufen werden, um genau da eine Wirkung hervorzurufen. Das ist untrennbar miteinander. In dem Sinne, auf jeden Fall wird damit gearbeitet, in jedem Bereich, weil wir einfach emotionale Wesen sind. Das ist Teil unserer Kommunikation. Ein sehr wichtiger Teil unserer Kommunikation. Damit Verantwortung, natürlich tragen alle Verantwortung, aber ich eben auch selber, dass ich mir dessen bewusst werde. Das ist ja eine gesellschaftliche Verantwortung letztendlich und eine individuelle.
Also ist der Schutz davor, diese Bewusstheit über meine eigenen Emotionen, dass ich merke, oh, krass, diese Nachricht löst immer wieder das in mir aus und auch diese Partei, diese Aussagen. Ja, vielleicht soll ich auch gerade emotionalisiert werden, dass man da so einen Zugang wieder hat.
Wenn ich das erkenne, dann bin ich auf einem richtig guten Weg, auf jeden Fall.
Ja, man merkt es gerade bei bestimmten Thema zum Beispiel, da muss man einfach nur das Wort Gendern in den Raum werfen und da hat man ja schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit, dass das ein sehr emotionales Gespräch wird in der Regel. Also ich frage mich manchmal, ob das auch so ein emotionales Thema wäre, wenn es nicht medial und von bestimmten PolitikerInnen so krass aufgebauscht wäre. Trifft ja erstmal keine grundsätzliche Angst in meinem Leben. Ich meine, bei manchen Sachen kann man das natürlich verstehen, wenn man nachliest und man merkt, oh, das geht an die Substanz, weil es mein eigenes Leben betrifft und ich Angst habe um Lebensumstände, Sicherheit. Aber bei den Sachen frage ich mich das immer, wo kommt diese Angst denn da eigentlich her? Oder die Wut?
Ja, das ist genau dieser Kreislauf letztendlich, dass Worte und vielleicht auch Veränderungsprozesse, die mit den Worten verbunden sind. Also wenn ich sage gendern, dann ist ja auch eine gewisse Verantwortung da, sich dessen bewusst zu werden, versuchen, die andere oder Menschen nicht zu verletzen. Eine Veränderung meines Gedankenprozesses letztendlich. Und Veränderung ruft immer Widerstände in uns hervor. Entweder gehe ich dem Widerstand entgegen und gehe weiter und versuche das anzupassen oder ich will es halt einfach nicht und habe da diese Mauer einfach da. Und letztendlich die Worte, die damit verbunden sind, also die Veränderungsprozesse, die dahinter liegen, erhalten irgendwann, das ist das Buch von Eva Illou, die beschreibt darin, dass Worte erhalten so eine Klebrigkeit an Emotionen. Also dass letztendlich nur dieses eine Wort braucht, um sofort ganz viele Emotionen hervorzurufen. Und das sofort weiter funktioniert. Also gibt es Gendern, nehmen wir Impfen zum Beispiel oder Ausgangssperre oder Maske. Das sind all die Worte, die für uns so eine extreme Klebrigkeit an Emotionen haben. Das nicht nur ein Wort nur noch ist, sondern genau, da ist sehr viel Eigenerfahrung dahinter stecken, aber auch, was ich konsumiert habe an Informationen darüber, also Medien etc.
Mhm. Genau. Das ist ein gutes Bild dafür, das stimmt. Das haftet so an und das ist direkt so verbunden mit diesem Thema.
Ja.
Ich würde gerne nochmal den Blick auf den Betrieb richten, einfach weil das ja in meinem Projekt unser Arbeitsfeld ist. Wir sind in den Betrieben und wir würden da gerne Menschen was mit an die Hand geben, weil wir oft in den Seminaren so zwei Sachen erfahren. Also einmal so dieser Aspekt von, ich habe eine Kollegin oder einen Kollegen und der wird wahnsinnig laut, bleibt gar nicht bei einem Thema, sondern holt zu so einem Rundumschlag aus, ist wahnsinnig in seinen Emotionen drin. Wie gehe ich mit dieser Person um? Und dann so diese andere Seite von, ich bin selber emotional und mir wird das abgesprochen. So, dann wird gesagt, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Hast du da noch Tipps, wie gehe ich damit um?
Ja, also das Erste, die Vielfalt an Themen, die genau bei so einem Wutausbruch, nenne ich jetzt mal in der krassesten Form, quasi ein Gegenübertreten, da haben wir in den Workshops dann irgendwann die Metapher dafür entwickelt, dass es wie so ein Blumenstrauß an Themen ist, den ich gereicht bekomme. Also verschiedene Themen, ist jeweils ein Thema ist eine Blume, den kriege ich gegenüber gereicht und ich kann für mich tatsächlich auch entscheiden, will ich den Blumenstrauß annehmen, also will ich diskutieren oder nicht. Und wenn, dann ist es auch gut, aus diesem Blumenstrauß sich eine Blume herauszupicken, über die ich sprechen möchte, weil ansonsten wird es einfach unmöglich darüber. So, es gibt Themen, wo wir vielleicht d'accord miteinander sind, also wir haben eine ähnliche Ansicht darüber, während bei anderen Themen gar nicht, und bei einigen, okay, da könnten wir einen gemeinsamen Nenner finden, bei anderen ist für mich eine absolute Grenzüberschreitung. Und wenn ich so einen Blumenstrauß gereicht bekomme, dann ist es meistens der Aspekt oder der Gedanke dahinter, wir werden jetzt einfach diskutieren und streiten, anstatt zu gucken, wo haben wir denn die Gemeinsamkeiten. Das ist eigentlich das Schönste, aus einer Diskussion herauszugehen und irgendwie einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. Das ist für alle Personen angenehm und fördert tatsächlich auch demokratische Streitkultur, die wir alle brauchen, weil wir eine Meinungsvielfalt gebrauchen. So, wir brauchen nicht Ja oder Nein, sondern wir brauchen verschiedene Gedanken zu verschiedenen Themen, um die beste Lösung für alle finden zu können. Genau, das ist so vielleicht anzufangen, das auch so als ein Angebot zu sehen, neue Strategien auszuprobieren. Also, wenn jemand vor mir ist mit genau so einer Themenvielfalt, lass versuchen, erstmal ein Thema zu bearbeiten, wenn du möchtest, wenn du diskutieren möchtest. Wenn du einfach nur das rauslassen möchtest, dann mach das bitte bei jemand anderem, weil ich da keine Lust drauf habe. Oder dass wir keine gemeinsamen Nenner finden können. Eine gute Strategie, die tatsächlich, die probiere ich auch aktuell immer mehr aus. Also ist bei mir auch ein unendlicher Lernprozess. Und es ist super spannend, tatsächlich mit Personen zu diskutieren letztendlich, wo ich von Anfang an weiß, wir sind politisch auf so verschiedenen Richtungen, aber wir schaffen es, wenn wir beide bereit dazu sind, gemeinsam miteinander zu finden, ist es wunderschön letztendlich und fördert die Bindung zwischen uns.
Das heißt, es braucht auf jeden Fall eine Bereitschaft von der anderen Person und von mir, damit es überhaupt einen Sinn macht, da in den Diskurs zu gehen.
Genau. Und wenn es einfach nur ein Gitter ist, was ich abregnen möchte, also dass die Wut einfach rauskommt, dann kann ich auch sagen, sorry, da bin ich die falsche Person heute dafür, ich habe die Energie nicht dafür oder will ich einfach nicht. Mhm. Genau. Auch hier, ja, Grenzen klar kommunizieren, will ich das oder will ich das nicht? Und das kann jeden Tag anders aussehen. Den einen Tag habe ich Energie dafür, den anderen Tag bin ich selber voll und habe selber Wut und dann, ja, einfach lassen. Diskutieren und das Diskutieren willen letztendlich.
Ja, und wenn ich mir da jetzt aus dem Blumenstrauß ein Thema rausgesucht habe, wie gehe ich dann weiter vor, wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, ist jemand, der ist trotzdem, man merkt, sehr aufgeladen, sehr wütend. Wie kann ich da weiter agieren?
Vielleicht genau das Benennen, was es bei dir macht. So, es verunsichert mich gerade, weil ich bei dir so eine Wut fühle, das zum Beispiel benennen. Also auch bei sich bleiben, definitiv. Oder eben genau, es fällt mir gerade schwer, überhaupt mit dir darüber zu sprechen, weil ich die Befürchtung habe, du kannst gerade nicht zuhören so richtig oder auch erfragen. Bist du gerade bereit, überhaupt darüber zu diskutieren? So, da erstmal so eine Beruhigung hereinzubekommen, dass es wirklich möglich ist, dann wieder sachlich zu werden. Also erst die Emotionen und dann die Fakten. Das ist vielleicht ein Leitsatz, der einen durch viele Diskussionen durchhilft.
Also Fakten sind schon trotzdem Thema, aber eben mit Emotionen gemeinsam. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, du lässt die Fakten komplett raus.
Überhaupt nicht. Nee, das sollte miteinander einhergehen. Da fällt mir gerade ein sehr schönes Wort ein, was in Südamerika vor allem gebraucht wird. Das ist ein Verb, sentipensar. Und das sind zwei Worte zusammen eigentlich, das fühlende Denken. Sentir ist fühlen und pensar ist Denken und das zusammen, das fühlende Denken, das beschreibt eigentlich genau das, was uns weiterhilft, dass ich die Fakten mit den Emotionen verbinde und als untrennbar sehe. Also auch, wie sehe ich die Welt mit meiner Brille, das hat sehr viel mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun und damit auch mit den Emotionen, die ich damit verbinde. Und das, ja, auch wieder auf die Diskussionen zu übertragen. Dass wir natürlich immer unterschiedliche Wahrnehmungen haben, weil wir unterschiedliche Sachen erlebt haben und nie komplett einer Meinung sein können, weil wir genau da auch unterschiedlich geprägt sind auf eine Art und Weise. Aber ja, diesen Weg zusammenzufinden, die Bereitschaft dafür, geht nur mit Gedanken und Gefühlen zusammen.
Ja, das finde ich schön, eine Bereitschaft, weil manchmal beißt man sich ja echt die Zähne aus, um dann festzustellen, ja, braucht von mir eine Bereitschaft, mich darauf einzulassen, es braucht aber auch von der anderen Person eine Bereitschaft. Und wenn die nicht da ist, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis, die man haben kann, bevor man in so ein Gespräch reingeht.
Ja. Und wenn wir dann wieder auf Betrieb achten, ist es zum Beispiel ein Kollegium, wir sind beide in der gleichen hierarchischen Ebene, ist es vielleicht auch nochmal leichter. Also wenn ich Vorgesetzte vor mir habe und da irgendwas höre, was bei mir etwas hervorruft, wo ich eigentlich in Diskussion gehen möchte. Ich glaube, es ist auch nochmal für sich selber dann wichtig zu entscheiden, okay, also das sind auch alles Faktoren, die natürlich Einfluss auf unsere Diskussionskultur und Veräußerungsmöglichkeiten haben. Also, um es irgendwie nett auszudrücken.
Definitiv.
Genau, ja.
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 Und wie ist das, wenn ich, wie es angesprochene, ich merke bei mir selber, ich bin gerade total in Rage. Was kann ich da machen? Einmal so für mich selber, aber auch wenn ich merke, mir wird das gerade abgesprochen, das fühlt sich nicht gut an. Es wird immer wieder gesagt, na stell dich doch nicht so an, ich fühle mich überhaupt nicht ernst genommen.
Da ist extrem wichtig, glaube ich, bei sich zu bleiben. Also dieses Absprechen von Emotionen und damit auch Sachen, die ich sage, Meinungsbilder, das passiert immer wieder, genau. Und wenn ich da bei mir bleibe und versuche standhaft zu bleiben, so, nee, das macht mich einfach wütend. Und ich will mich nicht beruhigen, weil, also so, das nicht absprechen zu lassen letztendlich auch, das ist, glaube ich, der einzige Weg, auch damit umzugehen und das vielleicht auch zu benennen. So, wir können vielleicht über die Fakten reden, aber meine Emotionen sind meine Emotionen. Ich weiß nur, ich alleine weiß, was ich fühle. Das kannst du nicht von außen beurteilen. Das auch benennen zu können, glaube ich. Ja, genau, dieses sei mal nicht so emotional. Doch bin ich und ich möchte auch gerne, weil das ein Thema ist, was mich beschäftigt. Und wenn du Lust hast, können wir gerne darüber sprechen oder wir lassen es. Dann ist auch okay.
Ja, emotional sein bedeutet nicht immer, das ist ja auch nicht was Schlechtes. Zeigt, ey, da ist ein Thema, entweder du hast eine Grenze überschritten oder das ist ein Thema, das macht was mit mir. Das ist ja gar nicht, ne, wenn ich das höre, du bist zu emotional, dann löst bei mir erstmal was Unangenehmes aus, weil, ist ja was Schlechtes. Aber ja, wenn man da nicht komplett um sich schlägt, dann warum ist das denn was Schlechtes?
Mhm.
Diese Bewertung.
Ja, ja. Ja, ist auch wieder so, gibt's eine schöne Metapher, die habe ich von den Kollegen. Letztendlich dort, wo Reibung entsteht, entsteht auch Wärme. Also genau diese Momente können uns eigentlich auch zusammenbringen, wenn so eine hitzige Diskussion entsteht letztendlich. Also da ist auch wieder die Wärme dabei. genau, sich darüber auszutauschen und eben diese Verletzlichkeit zulassen. Ja, aber natürlich, das ist nicht für jede Person der richtige Weg. Und wenn ich selber für mich aber trotzdem in der Situation sein möchte, auch ruhiger diskutieren zu können. Da gibt es viele Möglichkeiten tatsächlich, was im Endeffekt wichtig ist, das eigene Nervensystem zu beruhigen, also mich selber zu beruhigen. Und das kann durch eine Atmung passieren, das kann passieren, indem ich den Raum kurz verlasse oder vielleicht auch die Diskussion verschiebe, zu sagen so, boah, ich fühle mich gerade nicht in der Lage, darüber zu sprechen, können wir später drüber sprechen. Ich muss erstmal runterkommen, dass zum Beispiel, wenn die andere Person bereit dazu ist oder eben auch genau nicht darauf einzugehen, wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt einfach nur um das Diskutierens willen und irgendjemand will einfach nur Recht haben, dann, ja, genau diese Entscheidung für mich auch oder dieses Bewusstsein, ich muss nicht unbedingt diskutieren, ich kann auch einfach gehen oder ich kann auch einfach nichts dazu sagen oder auch einfach nur eine Positionierung. Ich sehe das anders als du, Punkt.
Mhm.
Das reicht manchmal auch und es sind vielleicht auch die wichtigeren Worte als unbedingt jedes Detail in den Raum geworfen zu haben, was ich dazu weiß.
Ja. Hat sich denn so dein eigener Umgang dazu verändert, seit du in diesem Projekt arbeitest? Hat das auch was mit dir gemacht?
Total. wie ich schon ja, kurz angedeutet habe, dass ich selber immer wieder das auch als Experimentierraum sehe. Das ist vor allem, glaube ich, der Schlüssel. So einer der Schlüsselmomente in den Workshops gewesen, den ich für mich selber immer mitgenommen habe auch. Dass ab jetzt, ab dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich mir dessen bewusst bin, mehr mit Emotionen arbeiten zu können oder welchen Einfluss Emotionen haben, das immer mehr als Experimentierraum zu sehen. Also jede Diskussion als Training für mich und zu gucken, okay, wie geht's denn weiter, wenn ich versuche, das zu machen? Oder wie reagiere ich selber darauf, wenn die Person das sagt, dass mehr Offenheit dafür da ist und es nicht mehr darum geht, ich muss jetzt meine Meinung bis ins letzte Detail vertreten und ich möchte auch die andere Person, dass sie anders denkt letztendlich. Das ist Wunsch, der wird nicht erfüllt. Das ist ein Traumschloss, was ich mir baue. Sondern einfach das so auch zu betrachten, okay, ich probiere mal was Neues aus. Und ja, genau, gerade bin ich in einem Umfeld, wo eine Person, mit der ich sehr viel Kontakt habe, auch, wie gesagt, komplett andere Ansichten hat als ich und auch ein Altersunterschied da ist. Und trotzdem schaffen wir es immer, gemeinsame Nenner zu finden. Und tatsächlich, gibt mir so viel Kraft auch und befruchtet. Ja, das ist vielleicht das Ergebnis daraus, mit Emotionen zu arbeiten. Nee.
Ja, das finde ich total schön. Manchmal entsteht ja so eine Ablehnhaltung, weil man merkt, wir sind gerade ganz unterschiedlicher Meinung, aber dass man doch einmal Sachen findet, wo man sich doch einig ist und dass es einfach wichtig ist, in Beziehung miteinander zu bleiben, in einem Gespräch miteinander zu bleiben oder auch dieses, was du sagst von, naja, ich werde den anderen jetzt nicht von dieser Meinung überzeugen können. Das klingt, finde ich, erstmal so simpel, aber wenn man mal ehrlich zu sich ist, hat man ja doch manchmal den Wunsch. Und da kann es ja schon mal helfen, sich das nochmal klar zu machen. Ich werde die andere Person nicht überzeugen. Ich möchte trotzdem einfach ins Gespräch mit ihr gehen. Vielleicht interessiert es mich ja auch, was dahinter steckt, hinter den Aussagen.
Komplett, ja, total.
Ich habe gerade noch mal so an deine Seminare gedacht. Gibt es da so bestimmte Schlüsselmomente, die dir total in Erinnerung geblieben sind?
Ja, sehr viele. Also ich glaube, einer, der mir sofort aufploppt, was genau damit zusammenhängt, dann auch nochmal die eigene Reflexion in mein Diskussionsverhalten. Das war ein Seminar, was auch für Multiplikatoren mehr oder weniger gedacht war. Und wir haben uns angeschaut, wie gehen wir in polarisierten Gesprächssituationen um und wie können wir es verändern, indem wir Emotionen mit reinholen. Und da haben wir direkt mit konkreten Beispielen gearbeitet, die sie selbst erleben oder erlebt haben, eine Situation, die sie immer noch beschäftigt. Und die eine Person hat ein Familienmitglied, mit der sie immer wieder in Diskussionen gerät und halt nie einen gemeinsamen Nenner findet. Also es ist einfach nur ein gegenseitiges Anschreien irgendwann geworden. Und sie hat dann im Laufe des Seminars in der Runde geteilt, dass sie verstanden hat, dass sie eine absolute Projektion auf diese eine Person hat und einfach das, was sie im Umwelt, also in Nachrichten, in Social Media etc. über die gegensätzliche Meinung hört, projiziert sie alles auf ihn. Und selbst wenn er der gleichen Meinung wäre, würde sie trotzdem versuchen, weiter zu diskutieren. Mhm. Also das war so ein spannender Moment, das halt auch viel mit Projektion zu tun hat. So, ich gehe davon aus, dass wir nie gemeinsame Nenner finden werden. Und das war dann genau die Offenheit da, das auch nochmal anders zu betrachten letztendlich und vielleicht auch mehr die Geschichte der Person reinzuholen, warum sie so denkt, wie es dazu gekommen ist etc., anstatt einfach nur, du bist ein schlechter Mensch oder so.
Cool.
Und das war so ein Schlüsselmoment. Und ein anderer Schlüsselmoment, das war mit Jugendlichen, das war extrem bewegend. Das waren Freiwillige. Und sehr zeitig hat sich eine Person positioniert politisch. Sie hat so einen Raum gegeben, ja, ich bin politisch linksextrem. Und dann hat sich sofort eine andere gemeldet, ja, ich bin rechtsextrem. Und dann war das so im Raum und wir wussten irgendwie alle so, okay, wie gehen wir heute damit um? Und da hatte ich eine andere Person mit dabei, also wir haben zusammengeteamt, wir haben das erstmal so im Raum stehen lassen und direkt auch, okay, wir schauen uns das heute mal wirklich nur auf einer emotionalen Ebene an. Und in dem Moment war auch wieder eine Entspannung da, was ich sehr krass fand. Die Jugendlichen haben sich extrem geöffnet, sie haben sich sehr verletzlich in diesem Raum gezeigt. Und am Ende ist es tatsächlich auch passiert, dass die beiden Jugendlichen immer näher miteinander zusammengerückt sind. Also dass es irgendwie dann egaler geworden ist, diese politische Positionierung, weil zum Beispiel das Mädchen, die sich als rechtsextrem positioniert hat, dann erklärt hat, was bei ihr zu Hause passiert. Dass sie angeschrien wird, wenn sie sagt, ich liebe dich, Mama. Mhm. Und damit eben so Hass normal für sie war und Wut und dass diese Sanftheit weniger akzeptiert wurde und damit eben auch, okay, ich hasse die und ich bin dagegen etc., dass es normal war, was sie kennt letztendlich auch. Und ja, das,
krass.
So haben sie zusammen ausdiskutiert und ich glaube, das hat mehr bewegt, als wenn ich jetzt irgendwie ein Seminar zu Rechtsextremismus in dem Raum gegeben hätte.
Ja, das stimmt. Aber krasse Situation auf jeden Fall und richtig schön, ja, zu sehen, dass das funktioniert, was ihr da macht. Ich habe da echt großen Respekt vor, weil diese Situation, wenn man da erstmal sitzt und jemand sagt, ich bin linksextrem und jemand sagt, ich bin rechtsextrem, ist ja erstmal ein Brett, ja. So.
Ja.
Aber schön, richtig cool. Hast du denn jetzt noch unseren Zuhörenden so zum Abschluss, was du ihnen gerne noch mitgeben möchtest, was du gerne noch sagen möchtest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre dir jetzt nochmal wichtig zu betonen?
Im Endeffekt möchte ich einfach alle ermuntern, mehr bei sich in die Emotionen reinzuschauen. Auch jetzt genau mit diesen ganzen Krisen und Herausforderungen, die mir gegenüberstehen. Und versuch, eine Bereitschaft da zu haben, bei sich selber zu entwickeln, auch andere Meinungen zu hören, auch wenn sie erstmal so absurd wie möglich für den ersten Moment bei mir erscheinen. Denn das ist, was Demokratie braucht. Wir brauchen eine Diskussionskultur, vielleicht auch eine Streitkultur, die aber abseits von Gewalt ist. Und abseits von Gewalt kann es nur sein, wenn es um Emotionen letztendlich auch mitgeht. Das ist ja mein Wunsch, den ich in mir trage und hoffe, ja, das ist vielleicht auch, also es passiert ja auf verschiedenen Ebenen, genau, dass es größer wird.
Ja, ja. Schön, vielen Dank, war total spannend. Der Hahn meldet sich auch nochmal zum Schluss.
Ja, sagt auch Dankeschön und ciao.
Sehr schön, Dankeschön.
Gerne, danke dir.
Das war Christine Wakentin aus dem Team Politische Bildung von Arbeit und Leben Sachsen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht so ein klares Thema ist, was so einfach zu greifen ist, wie mein letzter Podcast-Gast, wo es so um Betriebsratsarbeit ging. Das ist ja viel faktischer auf eine Art. Aber das ist hier so ein weiches Thema. Aber dieses, wie gehe ich in bestimmten Situationen mit Dingen um, habe ich ja schon in mehreren Folgen in meinem Podcast aufgegriffen. Aber es gibt halt auch einfach nicht so the one way to go. Deshalb hoffe ich, dass ich durch viele Betrachtungsweisen ein breites Möglichkeitsspektrum aufzeigen kann, weil wir so sehr darauf angewiesen sind, auf Arbeit, im Privaten, aber auch hier wieder der große Schwenk zur Demokratie, die leider einfach nicht selbstverständlich ist. Ich kann es nur immer wieder betonen, weil viele antidemokratische Kräfte darauf wirken und es braucht da stabile DemokratInnen, die gute Zwischenmensch-Skills haben. Wenn dich dieses Thema noch weitergehend interessiert, kann ich empfehlen, einmal auf die Website von dem Projekt Kompetent Emotional von Arbeit und Leben Sachsen zu gehen. Die haben da eine ganz tolle Handreichung zu dem Thema gemacht. Oder aber auch ein Buch, was ich euch sehr ans Herz legen kann, ist das der israelischen Soziologin Eva Illouz. Das hatte Christine eben auch schon kurz angesprochen. Das heißt, undemokratische Emotionen. Und mich hat das total bewegt, weil es eben auch so zeigt, dass wichtige Entscheidungen eben gar nicht so wie eine Wahl in Amerika, wer wird der neue Präsident oder die neue Präsidentin, hängt viel weniger von Fakten ab als von Gefühlen. Und ich finde, das macht sie dort sehr deutlich. Oder aber auch so Thema Stammtischparolen, da kann ich euch Christian Böse ans Herz legen. Da gibt es ein Buch zum Thema Streitförderer. Da geht es mehr so um Stammtischparolen. Wie kann ich darauf reagieren? Aber ich finde, das sind alles ja Themen, die zusammenwirken und euch helfen können, mit diesen Dingen umzugehen. Zusammenfassend würde ich sagen, nehme ich besonders zwei Dinge aus dem Gespräch mit Christine mit. Einmal, wie wichtig diese offene Haltung auf beiden Seiten ist, wie entscheidend sie auch ist, um gut miteinander im Gespräch bleiben zu können. Und wie wichtig es sein kann, Dinge klar zu benennen. Davor scheut man sich ja gerne mal. Also was löst es in mir aus, wenn du etwas Bestimmtes sagst? Beispielsweise, ich habe das Gefühl, du bist gerade nicht offen für meine Perspektive. Deine laute Stimme löst Angst in mir aus. Also im Prinzip das verbalisieren, was man fühlt. Außerdem auch hier am Ende nochmal ein kleiner Infoblock für mein Projekt Menschenwürdig Betriebskultur gestalten. Wenn ihr nämlich denkt, Demokratiekompetenzen zu stärken, wäre auch bei euch auf Arbeit ein wichtiges Thema, dann meldet euch gerne. Wir machen alles so rund um Demokratiekompetenzen stärken, Diskriminierung entgegenwirken, Mitbestimmung stärken und das alles aufsuchend in den Betrieben direkt. Wir sind da aber auch total flexibel, was die Ausgestaltung angeht, also Thema, Länge, aber alles eben so in diesem Themenspektrum. Meldet euch da gerne. Entweder ihr geht auf die Seite von Arbeit und Leben Thüringen unter dem Projekt Menschenwürdig Betriebskultur gestalten oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an görges@arbeitundleben-thüringen.de. So, das war es jetzt aber von mir. Macht's gut. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und bis nächstes Jahr. Das war Auf Arbeit, der Arbeitswelt-Podcast mit Lia Görges. Ein Format von Arbeit und Leben Thüringen innerhalb des Projektes Menschenwürdig Betriebskultur gestalten. Im Rahmen der Initiative der betrieblichen Demokratiekompetenz, gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und administriert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Radio frei.
Long in a space in between, the devil's in this seducing.